Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau. Und wir nehmen euch mit auf einen Trip rund um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wir wollen euch nicht spoilern. Aber wer Bedenken hat, bitte nachsehen. Wer lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor. Und für den Buchstaben N hat ein Zufallsgenerator das Land Namibia ausgespuckt.
Shaki?
Ich habe Fakten.
Du hast Fakten.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Die rätselhaften Feenkreise. Tief in der flimmernden Hitze der Namib-Wüste tauchen sie auf wie Narben auf der Haut der Erde. Riesige, perfekte Kreise im trockenen Boden, umgeben von einem Gürtel aus grünem Gras. In der Mitte völlig kahl. Seit Jahrhunderten geben sie Rätsel auf. Die Einheimischen, besonders das Volk der Himba, glauben, es seien Fußabdrücke von Göttern oder das Werk überirdischer Kräfte.
Aliens.
Logisch. Wissenschaftler aus aller Welt pilgerten in die Wüste, um sie zu untersuchen. Einige vermuteten Termitenkolonien als Ursache, andere sehen in ihnen ein Wunder der Pflanzenökologie. Ein natürlicher Kampf ums Wasser. Aber selbst modernste Studien kommen zu keinem endgültigen Schluss. Und so bleiben die Feenkreise bis heute ein geologisches Mysterium. Schön, fremd und irgendwie unheimlich. Als hätte die Wüste selbst ein Muster in den Sand gezeichnet, das niemand entschlüsseln darf. Ich habe dir ein Foto mitgenommen. Das sieht so aus.
Ja genau, Termiten. Was, wie sollen die das gemacht haben mit einem Zirkel oder was?
Ja, kennst du nicht die Zirkeltermiten?
Eigene Spezies.
Also Pizza, die kennt man doch. Ja. Also sieht schon schräg aus.
Voll. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte so die Wüste eine Krankheit.
Du bist da was auf der Spur, glaube ich.
Ja.
Kommen wir zum nächsten Fakt. Sie nennen sie die Skeleton Coast, die Skelettküste. Eine trostlose, von Nebel verhangene Küste, an der der Atlantik auf endlose Sanddünen trifft. Früher war sie das Ende jeder Hoffnung. Schiffe, die sich in der dichten Gischt verirrten, zerschellen an unsichtbaren Felsen. Hunderte Wracks liegen heute noch wie verrostete Skelette im Sand. Doch nicht nur Schiffe fanden hier ihr Ende. Auch Wale strandeten hier in Massen. Ihre bleichen Knochen türmen sich wie Mahnmale des Verlorenseins. Die San, die Ureinwohner, nannten die Region das Land, das Gott im Zorn erschuf.
Oha, das ist mal ein Name.
Und ich habe dir dann natürlich auch wieder Fotos mitgebracht.
Oh wow, das schaut creepy aus.
Oder?
Ja, voll.
Also ich habe das gesehen und habe da sofort Lust bekommen, dahin zu fliegen und mir das anzuschauen.
Ja.
Weil du,
das schaut unglaublich crazy aus.
Mhm. Und dann habe ich dir noch mitgenommen die Welwitschia, eine Pflanze. Sie gehört zu den ungewöhnlichsten Pflanzen der Welt. Sie wächst ausschließlich auch in der Namib-Wüste und ist bekannt für ihre extreme Widerstandsfähigkeit. Das Besondere, die Pflanze bildet nur zwei Blätter und das ein Leben lang. Diese Blätter wachsen kontinuierlich weiter, reißen mit der Zeit ein und wirken dadurch wie viele. Trotz ihres zersausten Aussehens ist ihr Aufbau einzigartig in der Pflanzenwelt. Die Welwitschia ist hervorragend an die extremen Bedingungen ihrer Umgebung angepasst. Sie übersteht Temperaturen von über 40 Grad, klirrende Nächte und jahrelange Trockenheit. Anders als viele Pflanzen nimmt sie Wasser nicht aus dem Boden, sondern direkt aus dem morgendlichen Nebel auf. Einige Exemplare sind über 1500 Jahre alt.
Holy shit.
Eine Pflanze.
Wie geil.
Also an alle da draußen, die es nicht schaffen, eine Pflanze am Leben zu erhalten, das ist für euch.
Ja, die kann man
gar nicht. Kann man nicht. Bringen. Und die kannst du ja wirklich von Generation zu Generation weitergeben. Stell dir vor, du hast eine Pflanze, die hatte deine Ur-Ur-Ur-Ur-Oma schon.
Das ist so krass.
Oder?
Ja.
Wie cool wäre das? Ich will so eine Pflanze haben, aber die ist ziemlich hässlich. Also ich zeige dir gleich ein Foto. Damit zählt sie zu den langlebigsten Pflanzen überhaupt. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihrer Bedeutung für das namibische Ökosystem ist sie heute sogar auf dem Wappen des Landes zu sehen. Die Welwitschia ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, wie Leben selbst unter extremen Bedingungen bestehen kann.
Und so sieht sie aus.
Ja, die ist hässlich. Die ist wirklich hässlich. Aber ist okay, die kann dafür ganz viele andere Sachen gut.
Ja.
Ich bin ja total schlecht, was Pflanzen angeht. Ja. Ich habe zu meinem...
Hast du überhaupt eine Pflanze hier?
Eine
lebendige?
Eine lebendige? Nee, ich glaube...
Ich glaube auch nicht, nein. Oder?
Nein. Ich hatte bis vor kurzer Zeit noch einen Kaktus, den habe ich umgebracht aus Versehen. Ich habe zu meinem Geburtstag damals, zu meinem 18. Geburtstag, eine Pflanze von meinen Eltern geschenkt bekommen aus dem brasilianischen Urwald. Und die schaut richtig, richtig cool aus. Also die hat so lila und weiße Blüten. Die hat auch so einen richtig coolen Namen. Die hieß Eichmea fasciata Blue Rain.
Hauptsache, das kannst du dir merken.
Also wer die mal googeln will, die schaut richtig cool aus. Und die könntest du, also die blüht einmal und dann müsstest du, da wächst dann so ein zweiter
Stamm
raus und den müsstest du dann umpflanzen, dann würde sie nochmal blühen. Ansonsten bleibt die Pflanze dann, wenn sie abgeblüht ist, einfach grün. Also die Blätter bleiben halt übrig. Ich hab's mir so vorgenommen.
Wie lange hast du es geschafft?
Die hat geblüht und ich war total fasziniert von dieser Pflanze. Und dann, wo sie halt nicht mehr geblüht hat, dann war halt die Faszination voll schnell weg. Und dann
hast du sie sterben lassen.
Dann ist sie so ein bisschen
fehlend
vergessen.
Und langsam. Ja. Qualvoll.
Ich bin so schlecht mit Pflanzen.
Ah, diese Arme.
Ja.
Okay. Ja. Lebt eigentlich noch dein Zitronengras?
Wo dein Hund dauernd drauf pinkelt? Ja, so halb. Kill around the world. Kommen wir zu unserem Fall. Stell dir vor, du fährst eine Straße entlang. Es ist früher Morgen. Du musst zur Arbeit. Du bist noch ganz verschlafen. Da siehst du am Straßenrand einen großen, schwarzen Plastiksack. Erst ärgerst du dich ein wenig, dass da jemand seinen Müll einfach abgelegt hat. Aber irgendwie sagt dir eine leise Stimme in deinem Kopf, dass das vielleicht gar kein Müll ist. Gänsehaut breitet sich auf deinen Armen aus, dein Auto wird langsamer und schließlich hältst du an. Du steigst aus und gehst die paar Meter zu dem Sack zurück. Umso näher du kommst, umso mehr tritt dir ein Geruch in die Nase. Ein Geruch von Verwesung. Und da bist du dir sicher, dass sich kein Müll in dem Sack befindet. Liebe Shaki, herzlich willkommen zum B1 Butcher von Namibia. In den frühen Morgenstunden des 20. August 2005 entdeckt ein Autofahrer auf dem Western Bypass, einer vielbefahrenen Ausfallstraße am nördlichen Stadtrand von Windhoek, einen leblosen Körper am Straßenrand. Die Fundstelle liegt unweit des markanten Van Eck-Kraftwerks, dessen hohe Schlote die Skyline der Hauptstadt prägt. Bei der Toten handelt es sich um eine junge Frau, wie die Polizei wenig später mitteilt. Sie wird als Melanie Janse, 22 Jahre alt, identifiziert. Melanie war Namibierin und gehört den Coloured an, einer Bevölkerungsgruppe gemischter Herkunft. Zeugenaussagen ordnen sie dem Prostituiertenmilieu von Windhoek zu. Ob dies mit ihrem gewaltsamen Tod zusammenhängt, ist zunächst unklar. Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Melanie Janse weist Spuren eines Kampfes auf. Später wird die Gerichtsmedizin feststellen, dass sie vermutlich erdrosselt wurde. Ihre Kleidung und ihre Habseligkeiten bieten kaum Hinweise auf den Täter. Was die Polizei jedoch schnell erkennt, der Ablageort der Leiche, direkt an der Nationalstraße B1, könnte kein Zufall sein. Die vierspurige Fernstraße, die hier als Western Bypass im Windhoek herumführt, ist tagsüber belebt, doch nachts einsam und dunkel. Ideal, um in der Dunkelheit unbeobachtet eine Leiche zu deponieren. In Namibia, einem Land mit relativ geringer Bevölkerungszahl, sind Serienverbrechen selten. Entsprechend geht die Polizei zunächst von einem Einzelfall aus, einem tragischen Mord, aber keiner Serie. Doch was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnt, Melanies Tod ist der Auftakt zu einer grausamen Mordserie, die Namibia in den folgenden 2 Jahren in Atem halten wird. Einen offiziellen Namen gibt es dafür noch nicht. Die Presse berichtet über den mysteriösen Fund einer ermordeten jungen Frau neben der Autobahn und die Behörden ermitteln im unmittelbaren Umfeld des Opfers. Noch ist unklar, ob Melanie Janse ihren Mörder kannte oder ob ein unbekannter Jäger hier sein erstes Opfer gefunden hat. 5 Wochen vergehen, ohne dass Melanies Mörder gefasst wird. Dann schlägt der Täter erneut zu. Am Morgen des 25. September 2005 macht ein Jogger eine schaurige Entdeckung nahe dem Windhoek Turf Club, wiederum an der B1 Umgehungsstraße im Westen der Hauptstadt. Jonita Mabula, 21 Jahre alt, liegt tot im Gras neben der Straße.
Also da gehst du halt auch nicht mehr joggen.
Nie wieder.
Nie wieder.
Nein.
Also wenn mir sowas passieren würde, ich würde das einfach als Wink des Schicksals betrachten und würde mir denken, okay, ja, das war's.
Reicht. Nie wieder. Nie wieder gehe ich vor die Tür.
Nein.
Der Körper der Frau ist verstümmelt. Der Kopf fehlt. Die junge Frau wurde enthauptet aufgefunden. An Brutalität übertrifft dieser Fund selbst den vorherigen Mord. Nun gibt es keinen Zweifel mehr, dass hier ein Serienmörder am Werk sein könnte. 2 Frauen innerhalb weniger Wochen, beide an derselben Verkehrsachse Windhoeks abgelegt, beide offensichtliche Opfer eines besonders grausamen Verbrechens. Die Polizei ist alarmiert. Noch während Spurensicherung und Leichenschau am Tatort von Juanita laufen, durchsuchen Ermittler die Umgebung in einem großen Radius. Der fehlende Kopf der Toten gibt Rätsel auf. Wurde er als makabere Trophäe mitgenommen oder sollte die Identifizierung erschwert werden? Juanita Mabula kann dennoch relativ schnell identifiziert werden. Sie war in Windhoek ansässig und ihre Familie meldete sie als vermisst, nachdem die Nachricht von Leichenfund die Runde macht. Juanitas Angehörige bestreiten vehement Gerüchte, wonach die 21-Jährige als Prostituierte gearbeitet habe. Doch Parallelen zum Fall Melanie Janse drängen sich auf. 2 junge Frauen, beide aus der Gegend von Windhoek, beide Frauen of Color, abgelegt an derselben Hauptstraße. Sollte es sich um denselben Täter handeln, wählt er offenbar gezielt Opfer, die zu den verletzlichsten der Gesellschaft gehören. Junge Frauen am Rande der Gesellschaft, möglicherweise Gelegenheitsprostituierte oder Frauen, die nachts allein unterwegs waren. Die Medien beginnen nun über einen möglichen Highway-Killer zu spekulieren. In den Zeitungen tauchen erstmals Fragen auf, ob ein Serienmörder in Windhoek umgeht. Doch die Polizei hält sich bedeckt. Offiziell bestätigt sie lediglich, dass man in alle Richtungen ermittle. Intern jedoch ziehen die Ermittler bereits Verbindungen zwischen den beiden Fällen. Auch in den Wohnvierteln Windhoeks verbreitet sich Angst und Gerüchte. Insbesondere Frauen, die nachts unterwegs sind, also etwa Sexarbeiterinnen, fühlen sich nicht mehr sicher. Dann am 24. Oktober 2005 macht ein Straßenteam etwa 5 Kilometer südlich der Abzweigung Groot Aub an der B1 eine weitere grausige Entdeckung. In einem Straßengraben liegt eine weggeworfene Plastiktüte. Darin befindet sich ein verwesender menschlicher Kopf. Schnell stellt sich heraus, es ist der fehlende Kopf von Juanita Mabula. Der Täter hatte ihn über einen Monat nach ihrem Tod an einem völlig anderen Ort entsorgt.
Also der hatte den einen Monat lang irgendwo bei sich daheim herumliegen.
Ja.
Und dann dachte er sich so, nein, gefällt mir doch nicht, entsorge ich.
What the fuck?
Das gibt's aber in mehreren Fällen. Also dass die tatsächlich Körperteile oder halt anderes von den Opfern behalten.
Ja, okay, aber dann behalten die aber nicht so für einen Monat und dann doch entsorgen.
Ja, also vielleicht entweder oder auch. Man weiß nicht.
Hat er vielleicht aussortiert? Sorry.
Oh mein Gott. Ja, so genau weiß man es nicht.
Okay.
Die Polizei stellt sich nämlich auch die Frage, warum? War es ein perverses Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei? Oder wollte der Mörder schlicht verschiedene Fundorte und Zusammenhänge zu verschleiern? Fakt ist, spätestens jetzt spricht ganz Namibia über den unheimlichen Killer, der Frauenleichen zerstückelt und ihre Überreste entlang der Fernstraße verstreut. Die Presse gibt dem Unbekannten nun einen Namen, der fortan in aller Munde sein wird. B1 Butcher. Zu Deutsch etwa der Metzger von der B1. D1 Dieser Name vom grausigen Modus operandi inspiriert taucht in Schlagzeilen auf, nachdem Juanitas enthaupteter Kopf gefunden wurde. Die Polizei hält offiziell weiterhin zurück. Man vermeidet das Wort Serienmörder, doch die Bevölkerung ist überzeugt, dass ein solcher sein Unwesen treibt. Zwei Morde mit so spezifischem Muster binnen kurzer Zeit sind mehr als Zufall. Namibia erlebt womöglich seinen ersten Serienkiller und die Medien machen den B1 Butcher zum Synonym des Schreckens. Anfang 2006 beruhigt sich die Lage zunächst. Monatelang bleibt es still. Kein neuer Leichenfund, kein Lebenszeichen des B1 Butchers. War es das? Viele hoffen, der Spuk sei nach nur zwei Opfern vorbei. Vielleicht ist der Täter gefasst worden wegen einer anderen Straftat. Vielleicht hat er Namibia verlassen oder sich sogar das Leben genommen. Doch diese Hoffnung zerschlägt sich zwei Jahre später auf schockierende Weise. Im Juni 2007 beginnt der Albtraum von neuem. Am 17. Juni findet ein Lastwagenfahrer an einem Rastplatz rund 42 Kilometer nördlich von Windhoek eine verstörende Hinterlassenschaft. In einem Müllcontainer am Straßenrand liegt der Torso einer Frau, in zwei Hälften zersägt und in Plastiksäcken verpackt. Die schreckliche Entdeckung an der B1 nahe der Ortschaft Okayanda weckt sofort Erinnerungen an den Butcherfall von 2005. Ist er zurück? Die Polizei befürchtet das Schlimmste und lässt die Umgebung weiträumig absuchen. Drei Tage später, am 20. Juni 2007, bestätigt sich der Verdacht. Etwa 25 Kilometer nördlich von Rehoboth, also diesmal südlich von Windhoek, stößt man in einem weiteren Straßenmüllcontainer auf zwei abgetrennte menschliche Oberschenkel. Offenbar hatte der Täter den Körper einer Frau zerstückelt und die Teile an verschiedenen Orten entlang der B1 entsorgt, nördlich und südlich der Hauptstadt.
Warum?
Vielleicht einfacher zum Transportieren?
Ja, aber okay. Aber man kann ja trotzdem dann alles an einem Ort ablagern. Ja, also
keine Ahnung. Die Polizei steht vor einer gigantischen Aufgabe. Zwei Jahre nach den ersten Morden gibt es noch immer keinen Tatverdächtigen und nun schlägt der Killer wieder zu, kühner und grausamer als je zuvor. Die Rechtsmediziner stellen fest, dass die Körperteile vor ihrer Ablage gekühlt oder gefroren wurden. Der Täter hat also einen Kühlraum oder Gefrierschrank zur Verfügung, in dem er die Leichenteile lagern konnte.
Ja, na eh klar.
Dieser Umstand lässt den Schluss zu, dass er planvoll vorgeht und logistische Ressourcen hat. Möglicherweise arbeitet er als Metzger, Jäger oder in einem Beruf mit Zugang zu Kühlhäusern. 3,5 Wochen nach dem Fund des Torsos geht das grausige Spiel weiter. Am 11. Juli 2007, knapp 4 Wochen nach der ersten Entdeckung, meldet die Polizei den Fund weiterer Leichenteile. An der B6, der Fernstraße von Windhoek Richtung Osten, liegt auf einem Seitenstreifen ein Bündel, das zunächst wie ein weggeworfener Müll aussieht. Darin finden sich weitere Körperteile einer Frau, ein abgetrennter Kopf, zwei Unterschenkel und zwei Füße, auffällig verstümmelt. An jedem Fuß fehlen die drei mittleren Zehen.
Was? Die drei mittleren?
Ja.
Ach so, komplett random?
Ja.
Was, der Kopf, die Füße und?
Zwei Unterschenkel.
Waren die Füße noch an den Unterschenkeln?
Ich glaube nicht, nein.
Hä? Ja, okay, warum versuche ich da irgendwas Logisches daraus zu ziehen? Also,
kannst du dich da gut reinversetzen?
Ja, nein, absolut. bis jetzt kann ich mich in alles gut hineinversetzen, bis auf diese drei mittleren Zehen, die verstehe ich einfach nicht. Mein Spaß.
Okay. 911, what's your emergency? Trotz dieser Verstümmelung ist das Gesicht der Toten noch erkennbar. Ermittler vermuten sofort einen Zusammenhang mit dem zuvor gefundenen Torso und den Oberschenkeln. Und tatsächlich ergibt die forensische Analyse, dass all diese Teile zu einer und derselben Frau gehören. Nun überschlagen sich die Ereignisse. Die grausigen Funde sorgen landesweit für Entsetzen und Panik. In den Radios und Zeitungen werden die Menschen aufgefordert, besonders Vorsicht walten zu lassen. Offenbar treibt ein Serienkiller sein Unwesen, der Frauen entführt, tötet, zerstückelt und ihre Überreste über hunderte von Kilometern verstreut. Die Medien taufen ihn endgültig den B1 Butcher und dieser Name brennt sich ins Gedächtnis Namibias ein. Dank eines entscheidenden Hinweises gelingt es der Polizei schließlich, die Frau, zu der Torso, Beine, Kopf und Füße gehören, zu identifizieren. Es ist Sanna Helena Garoes.
Wie so ein richtig makabres, schauriges Puzzle.
Ja, richtig krank.
Oh mein Gott.
Richtig krank.
Wurden diese Zehen dann noch gefunden?
Nein. Es fehlt ja auch irgendwo der Rest vom Körper.
Die Arme fehlen ja auch noch, oder?
Die Arme fehlen. Hände. Oberschenkel.
Ja, stimmt, die Oberschenkel. Hä? Okay.
Sanna ist 36 Jahre alt und aus Kalkrand. Sannas 66-jährige Mutter Lena muss die traurige Aufgabe übernehmen, die Überreste ihrer Tochter im Polizeimortuarium im Windhoek zu identifizieren. Eine alte Schussnarbe an einem Oberschenkel hilft ihr dabei. So erkennt sie den Torso und die Beine als die ihrer Tochter.
Ist ja schon schlimm genug, eine Leiche identifizieren zu müssen. Aber stell dir vor, da hält dir jemand so einen Oberschenkel vor die Nase und sagt so,
ist das deine Tochter?
Wow.
Das ist richtig, richtig krank. Sanna war am 13. Juni 2007 in Windhoek zuletzt lebend gesehen worden, gegen 23 Uhr in der Nähe des Lokals Zum Wirt an der Independence Avenue. Wie sich herausstellt, bewegte auch sie sich im Milieu der Straßenprostitution und kannte offenbar das frühere Opfer Melanie Janse persönlich. Eine Freundin, die als Sexarbeiterin unter dem Namen Shiki bekannt ist, berichtet der Zeitung der Namibien, sie habe Sanna und Melanie gut gekannt. Beide Frauen hätten in Windhoeks Innenstadt regelmäßig auf Kundensuche gearbeitet. Shiki gibt einen beunruhigenden Gedanken zu Protokoll. Wenn Sanna tatsächlich dem B1 Butcher zum Opfer gefallen ist, dann könnte der Killer jemand sein, der schon lange in der Prostituiertenszene unterwegs ist. Während die Öffentlichkeit noch Sannas tragisches Schicksal verarbeitet, geht der Horror offenbar weiter. Im September 2007, kaum 2 Monate nach dem Auffinden von Sannas Überresten, tauchen erneut Leichenteile auf. Diesmal hunderte Kilometer entfernt von den bisherigen Tatorten. In Grootfontein, einer Stadt im Norden Namibias, entdeckt ein Passant am 17. September nahe dem staatlichen Krankenhaus eine schwarze Plastiktüte. Darin liegen ein menschlicher Kopf und Unterarme. Kurz darauf werden an einem Rastplatz in der Umgebung auch abgetrennte Beine gefunden. Der grausame Fund erschüttert das Land. Hat der B1-Butcher sein Jagdgebiet von Windhoek in den Norden verlegt? 2 ehemalige Kriminalbeamte spekulieren in der Presse, der flüchtige Mörder habe sein Modus operandi geändert und die Region gewechselt, um der Fahndung zu entkommen. Tatsächlich vermuten die Ermittler nun, dass der Täter möglicherweise mobil ist, vielleicht ein Fernfahrer oder jemand, der beruflich viel unterwegs ist und sich unauffällig entlang der Landesstraße bewegen kann. Zunächst glaubt die Polizei sogar, die Leichenteile von Grootfontein einer bestimmten vermissten Frau zuzuordnen zu können. Jacoba Wilma Olivia, einer 36-jährigen ehemaligen Bewohnerin des Dorfes Gochas, wird von ihrer Mutter als mögliches Opfer identifiziert. Die Mutter meint, in dem entstellten Gesicht des gefundenen Kopfes ihre verschwundene Tochter zu erkennen. In den Medien wird Jacoba bereits als weiteres Opfer des B1-Butchers genannt und die Regierung setzt die Belohnung für Hinweise auf den Täter auf 110.000 Namibia-Dollar herauf. Ein kleines Vermögen, das die Entschlossenheit der Behörden unterstreicht. Doch wenige Wochen später der verblüffende Wendepunkt. Jacoba Olivia taucht lebend wieder auf. Wie sich herausstellt, hat ihre Mutter sich geirrt. Jacoba war monatelang untergetaucht und meldete sich erst, als sie in einer Zeitung las, sie sei angeblich tot.
Ach. Ja, Gott sei Dank, aber...
Ja, was stell dir mal vor, du musst verschwinden, aus welchen Gründen auch immer. Und du liest die Zeitung eines Morgens und da steht da drin, Jacqueline ist tot.
Oh Gott.
Und du denkst dir nur so...
Ich würde meine ganze Existenz in Frage stellen. Ich würde mir so denken, bin ich ein Geist? Lebe ich noch? Und vielleicht lebe ich gar nicht.
Habe ich
mehr.
Einen Puls?
Hab ich? Ja, ich war sofort so, vielleicht bin ich gestorben und habe es nicht gemerkt. Bin ich in so einer komischen Zwischenwelt? Bilde ich mir das alles ein?
Ja, ich meine, Jacoba hat sich dann wieder gemeldet. Er hat dann gesagt so, hey Leute, ich lebe noch.
Wow, aber was für eine Erleichterung.
Für die Mutter ja. Fälle, ja. Boah. Aber die hat halt auch monatelang damit leben müssen,
ja.
Dass ihre Tochter tot ist.
Ach, schlimm.
Für die Ermittlung?
Ja, aber ich denke mir dann, ja, okay, sie ist davon ausgegangen, sie ist wahrscheinlich zu 100% davon ausgegangen, es ist ihre Tochter und die lebt nicht mehr. Aber ich würde halt anrufen, oder? Also das Erste, was wäre, ich würde versuchen, wenn das du wärst, ich würde versuchen, dich irgendwie zu erreichen und dich anzurufen.
Ja, aber ich glaube, weil die ist ja untergetaucht, also die hatte... irgendwelche Gründe dafür.
Also die wollte nicht gefunden werden.
Wahrscheinlich nicht. Und die Mutter hat sich erst vermisst gemeldet, als sie gelesen hat, dass es wieder ein Opfer gab.
Okay.
Und so hat sich dann das ergeben. Das heißt wahrscheinlich, dass sie ihre Tochter versucht hat anzurufen vorher. Mhm. Und dann hat sie die Leiche gesehen und gedacht, oh, das ist meine Tochter.
Okay, ja.
Für die Ermittler bedeutet die wiederauferstandene Jakoba allerdings ein Rückschlag. Die in Grootfontein gefundenen Überreste gehören somit weiterhin zu einer unbekannten Frau, dem fünften Opfer, dessen Name bis heute nicht geklärt werden konnte. Spätestens jetzt ist der B1 Butcher nicht mehr nur ein Krimineller, es ist zu einer Art Legende geworden. Zu einer Schreckensfigur, die in Namibia jedem ein Begriff ist. Seine Taten haben eine Welle der Angst ausgelöst. Frauen trauen sich abends kaum noch allein auf die Straße. Bars und Nachtclubs verzeichnen einen Rückgang weiblicher Gäste. Eltern warnen ihre Töchter eindringlich vor Anhaltern und unbekannten Bekannten. Die Boulevardpresse spekuliert wild über das Motiv und die Identität des Highway Killers. Ist ein psychopathischer Trucker, ein fleischverarbeitender Serienmörder mit Kühlhaus oder gar ein organisiertes Verbrecherduo, das gemeinsam mordet? Der B1 Butcher wird zum Mythos, auch weil man ihm ein Gesicht gibt, das eines unsichtbaren, lautlos zuschlagenden Monsters, das jederzeit wieder töten könnte.
Ich bin ja dafür, dass diese ganzen Serienkiller in Zukunft bitte nicht mehr so coole Namen bekommen sollen. Die sollen so richtige Kack-Namen bekommen, die ihnen selbst so richtig peinlich sind. Weil ich finde, B1 ja, Butcher, das klingt irgendwie so
ja.
Fast schon cool.
Die klingen alle immer cool.
Ja.
Der Night Stalker.
Ja, wie cool klingt das?
Oder Yorkshire Ripper.
Oder?
Die klingen alle cool. Nenn die doch, keine Ahnung, Scheißhaus Hansi. Die würden nie wieder morden.
Ja.
Das stimmt allerdings, es ist tatsächlich ein guter Punkt.
Ich plädiere dafür,
ja.
Gebt denen richtige Scheißnamen.
Voll.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob das was ändern würde, aber trotzdem.
Ich glaube schon, weil viele Serienmörder, die gehen ja voll auf dieses Aufmerksamkeit.
Mm.
Der Zodiac.
Ja.
Wie geil, der hat sich den Namen sogar selbst gegeben und die haben den verwendet.
Ja.
Ich meine, das macht schon eigentlich Sinn, wenn man denen Scheißnamen gibt.
Ja, finde ich schon. Alleine um schon so ein Statement zu geben, oder?
Dass der sich jedes Mal beschissen fühlt, wenn der es in der Zeitung über sich liest.
Genau.
Ja, Scheißhaus Hansi hat wieder gemordet.
Genau. Ja.
Fände ich richtig cool.
Ja, finde ich auch.
Ja, nee, aber die haben immer so fucking kreative Namen.
Hm.
Im Juli 2007, nach den grausigen Funden um Windhoek, veröffentlichen Frauen aus Windhoek, Rehoboth und Zumis einen offenen Brief an den unbekannten Täter. Verzweifelt appellieren sie darin, an den B1 Butcher endlich aufzuhören. Geben Sie die fehlenden Überreste unserer Töchter frei, damit wir sie anständig bestatten können, und stellen Sie sich der Polizei, flehen die Autorinnen des Schreibens. Dieser Appell, der in den Zeitungen abgedruckt wird, zeigt die Hilflosigkeit der Gesellschaft. Selbst ein direktes Anreden des Mörders scheint nicht mehr abwegig. Man versucht es mit Menschlichkeit und Gewissen. Doch insgeheim ahnt jeder, dass dieser Killer kein normales Gewissen hat. Währenddessen häufen sich auch Gerüchte. Im September 2007 kursiert plötzlich das Gerücht, die Polizei habe den Butcher geschnappt. Ein Mann, passenderweise ein Metzger vom Beruf, sei in Okanja festgenommen worden. Die Nachricht verbreitet sich wie Lauffeuer, doch sie ist falsch. Eine totale Lüge, dementiert Polizeisprecher Angula Amulungu diese Meldung öffentlich. Verschiedene Stellen hatten bei ihm nachgefragt, um den Irrtum zu verifizieren. Solche falschen Hoffnungsmeldungen zeigen, wie angespannt die Stimmung im Land ist. Der B1 Butcher wird zum Gespenst, das überall und nirgends sein kann. Als im Oktober 2007 schließlich erfahrene Profiler und Mordermittler aus dem benachbarten Südafrika zu Hilfe kommen, hofft Namibia auf einen Durchbruch. Doch trotz aller Anstrengungen bleibt der Metzger vorerst nicht fassbar. Die Polizeiarbeit in diesem Fall ist beispiellos für Namibia. Noch nie hatte man es mit einem derart raffinierten und brutalen Serienverbrecher zu tun. Schon 2005, nach den ersten beiden Morden, richtet die namibische Polizei eine Sonderkommission ein. Doch konkrete Spuren bleiben dünn. Weder am Leichnam von Melanie Janse noch an Juanita Mabulas Überresten fand man verwertbare DNA-Spuren eines Täters. Zumindest wurden keine bekannt gegeben. Die Tatorte boten kaum Anhaltspunkte. Es handelte sich jeweils um Ablageorte neben stark frequentierten Straßen, die jeder hätte nutzen können. Immerhin ergaben Ermittlungen im Umfeld der Opfer einige Hinweise. Melanie und Sanna waren in den kleinen Szene der Straßenprostitution Windhoeks bekannt und Juanita bewegte sich mutmaßlich in einem ähnlichen Milieu, sofern man der Polizeiangaben glaubt. Man konzentriert sich daher zunächst auf Verdächtige aus diesem Umfeld. etwa gewaltbereite Freier oder bekannte Zuhälter. Doch es ergaben sich keine eindeutigen Verdachtsmomente. Mit den neuen Fällen 2007 intensivierten die Behörden ihre Arbeit massiv. Nachdem Sannas Identität geklärt war, durchkämmte man ihr soziales Umfeld. Die letzten Stunden vor ihrem Verschwinden wurden rekonstruiert. Sanna war am späten Abend des 13. Juni 2007 im Stadtzentrum gesehen worden, in der Kneipe zum Wirt an der Independence Avenue. Sie soll dort, wie auch das Opfer Melanie, häufig auf Kundensuche gewesen sein. Die Ermittler vermuten, dass der Täter seine Opfer möglicherweise gezielt unter Windhoek-Sexarbeiterinnen suchte. Frauen, die nachts mit Fremden mitfahren und von denen manche als vermisst gemeldet werden, ohne dass sofort Alarm geschlagen wird. Ein grausames Beuteschema, das dem Täter in die Hände spielt. Ein wichtiger Ermittlungsansatz war die forensische Spurensicherung. Die Tatsache, dass die Leichenteile über weite Entfernungen verteilt wurden, erschwert diese enorm. Trotzdem gelangen einige wenige Laborfunde. An Sannas Körperteilen etwa wurden Spuren gefunden, die nicht von ihr stammen. Außerdem entdeckten Kriminaltechniker in Sannas Wohnung Hinweise darauf, dass sie den Täter gekannt haben könnte. Doch endgültige Ergebnisse stehen zunächst aus. Ende 2007 verkündet die Polizei, dass man DNA-Proben der Opfer und möglicher Verdächtiger nach Südafrika geschickt habe, um sie dort mit den modernsten Methoden zu analysieren. Die Hoffnung, genetische Fingerabdrücke des Killers zu isolieren. Tatsächlich wird Anfang 2008 berichtet, dass DNA-Analysen die Lösung des Falls fast greifbar gemacht hätten. Diese Neuigkeit lässt die Öffentlichkeit aufhorchen. Stand die Polizei etwa kurz davor, den B1-Butcher zu überführen? Tatsächlich geraten um diese Zeit zwei Personen konkret ins Visier der Ermittler. Doch vorerst halten die Behörden dicht. Öffentlich appellieren Polizeisprecher Angulu wiederholt an die Bevölkerung, Hinweise zu melden, auch anonym. Er betont, man werde nicht ruhen, bis der Barbarenmörder gefasst sei. Der Fall ist weiterhin offen und wir ermitteln noch. Die Akte ist nicht geschlossen, versichert der Polizeisprecher Edwin Kangwa-Chivi im Jahr 2014. Diese Worte unterstreichen, dass die Ermittlungen offiziell nie aufgegeben wurden. Bei der Aufarbeitung prüft die Polizei zudem mögliche Verbindungen zu anderen ungeklärten Tötungsdelikten. Ein Fall erregt dabei besonders Interesse. Im Dezember 2005, also zwischen den 2005er und 2007er Morden, wurde die 18-jährige Viola Swartboy tot in einem flachen Graben bei Rehoboth gefunden. Sie war nackt verscharrt worden. Die Umstände ihres Todes bleiben mysteriös. Weil Rehoboth an der B1 liegt und das Opfer ins Profil passt, also junge Frauen, vulnerable Lebensverhältnisse, schlossen die Ermittler nicht aus, dass Viola ebenfalls ein Opfer des B1-Butchers sein könnte. Allerdings war ihr Körper nicht zerstückelt oder entlang der Straße abgelegt worden, sondern vergraben, was untypisch für den Butcher schien. Bis heute ist unklar, ob Viola Swartboys Mord mit der Serie zusammenhängt. Die Polizei äußert sich dazu widersprüchlich und behandelt den Fall offiziell getrennt. Ein weiterer Zwischenfall sorgte 2010 erneut für Aufsehen. Auf einer Farm bei Rehoboth taucht ein menschlicher Schädel und ein Arm auf. Sofort geht die Angst um, der B1-Butcher könnte nach Jahren wieder aktiv geworden sein. Doch die Umstände sprachen eher gegen einen direkten Zusammenhang. Die Leichenteile von 2010 waren verbrannt und nicht wie bei den früheren Opfern eingefroren oder in Plastiksäckchen an der Fernstraße drapiert. Ermittler vermuten hier eher einen Trittbrettfahrer, der das berüchtigte Muster nachahmen wollte. Dennoch bleibt auch dieser Fund ungelöst, was das Mysterium nur vergrößert. War der Butcher doch zurück oder gab es gar mehrere Täter, die unabhängig voneinander ähnliche Gräueltaten begingen? Die internationale Zusammenarbeit in diesem Fall war bemerkenswert. Im Oktober 2007 entsandte Südafrika, das über erfahrene Fallanalytiker verfügt, ein Team von 3 Expertinnen nach Windhoek. Diese halfen bei der Erstellung eines Täterprofils und bei der Analyse der vorhandenen Indizien. Man versuchte, Parallelen zu bekannten Serienmördern aus anderen Ländern zu ziehen. Das resultierende Profil zeichnete grob das Bild eines einheimischen Mannes mittleren Alters mit guten Ortskenntnissen in Zentralnamibia, wahrscheinlich mit Kenntnissen in Anatomie oder Fleischerhandwerk, der unauffällig lebt und eventuell bereits wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten ist. Konkreter wurde man nicht, zu wenige Hinweise lagen vor. Stattdessen geriet die Polizei zunehmend in Kritik. In Zeitungsartikeln und Leserbriefen beklagten Bürger die scheinbar langsamen Fortschritte der Ermittler. Die Mordserie habe erheblichen Zweifel an der Effektivität der namibischen Polizei geweckt, vergleichbar mit anderen ungelösten Gewaltverbrechen wie dem Mord an Magdalena Stoffels. Die Behörden verteidigten sich mit dem Verweis auf die außergewöhnliche Gerissenheit des Täters. Doch es hilft nichts, der öffentliche Druck wächst stetig. Angehörige der Opfer werfen den Behörden vor, nicht genug zu tun, um den Mörder zu fassen. Die Angst und Wut der Menschen richtet sich teils auch gegen die Staatsmacht. Dennoch, und das muss betont werden, gaben die Ermittler nie auf. Sie sammelten akribisch jeden Hinweis, verfolgten Hunderten von Spuren und vernahmen Dutzende Verdächtige. Und da kristallisierten sich zwei Hauptverdächtige heraus. Heinz Knirim. Im August 2007, auf dem Höhepunkt der Mordserie, wird in Windhoek ein 42-jähriger Deutsch-Namibier namens Heinz Knirim verhaftet. Allerdings zunächst nicht wegen der Butchermorde, sondern aufgrund eines anderen Gewaltverbrechens. Er soll im Juli 2007 eine Frau nahe Windhoek entführt, vergewaltigt und versucht haben, sie zu erwürgen.
Ah ja, nett.
Ja, ist toll, oder? Mhm. Die Tat ereignete sich zeitlich kurz vor den neuen Butcherfällen. Als Knirim in Haft sitzt, schöpfen die Ermittler Verdacht. Passt dieser Mann ins Bild? Ein weißer Namibier mit gewalttätiger Vorgeschichte, der Frauen misshandelt. Möglicherweise könnte er der gesuchte Serienkiller sein. Die Polizei beginnt, Zusammenhänge zu prüfen. Tatsächlich kursiert bald das Gerücht, Knirim sei der Bibon Butcher. Die Staatsanwaltschaft zögert zwar, aber Knirim bleibt vorsichtshalber in Untersuchungshaft. Man will ausschließen, dass der Richtige auf freiem Fuß ist. In der Presse wird er als der deutschstämmige Verdächtige diskutiert. Knirim selbst bestreitet vehement, etwas mit dem Morden zu tun zu haben. Dennoch sitzt er über ein Jahr hinter Gittern, während die Behörden fieberhaft nach Beweisen suchen. Im Februar 2010 dann die Ernüchterung. Mangels Beweisen wird Heinz Knirim vom Vorwurf der Vergewaltigung und versuchten Tötung freigesprochen und aus der Haft entlassen. Kein DNA-Treffer, keine stichhaltigen Indizien konnten ihn mit den B1-Butcher-Morden verknüpfen. Knirim beteuert nach seiner Freilassung öffentlich seine Unschuld und reicht sogar Klage auf Schadensersatz gegen den namibischen Staat ein, da er durch die Verdächtigungen beruflich und privat ruiniert worden sei.
Och.
Ja. Dass du dich das sogar noch traust. Du vergewaltigst eine Frau. Du kidnappst deine Frau.
Er ist natürlich das Opfer.
Ja, er ist das Opfer.
Klar.
Ganz, ganz klar. Im Nachhinein bleibt seine Rolle umstritten. Offizielle Stellen schließen aus, dass er der Butcher war, doch im Volk bleibt bei manchen einen Restverdacht haften. Schließlich endeten die Morde Schließlich endeten die Morde just zu der Zeit, als Knirim inhaftiert worden war. War das Zufall oder hatte man doch den richtigen, konnte es nur nicht beweisen? Die meisten Ermittler verneinen dies. Knirim gilt heute als tragische Figur, die zu Unrecht verdächtigt wurde. Zumindest was den Butcherfall betrifft.
Ja, gut.
Dann kommen wir zu Hans Husselmann. Der zweite große Verdachtsname taucht Ende 2007 auf.
Ah, deswegen bist du vorher auf Scheißhaus Hansi gekommen.
Ja, vor allem...
Jetzt warte, es wird noch besser.
Hans wird auch Hansi Husselmann genannt.
Ja, da haben wir es.
Hansi Husselmann ist ein Namibier aus Rehoboth, Mitte 40, der eine dunkle Vergangenheit hat. Er saß 15 Jahre im Gefängnis wegen zweifachen Mordes und war 2004 entlassen worden. In Rehoboth, jener Stadt, bei der Teile von Sanna und auch die mysteriösen Funde von 2010 gemacht wurden, genießt Husselmann keinen guten Ruf. Dennoch galt er nach der Haft zunächst als geheilt in Anführungszeichen und führte ein zurückgezogenes Leben. Als jedoch 2007 die Butchermorde Wellen schlagen, fällt sein Name bald im Flüsterton. Könnte Hansi dahinter stecken? Er hat Erfahrung mit Gewaltverbrechen, kennt die Gegend und hätte aufgrund seiner Vergangenheit allen Grund, sich im Dunkeln zu bewegen. Zudem passt er ins Täterprofil, denn seine früheren Opfer waren, so heißt es, ebenfalls Frauen aus prekären Verhältnissen. Die Polizei beginnt Husselmann Spuren zu verfolgen, allerdings zunächst diskret. Man durchsucht seine Wohnung in Windhoek West, einem Viertel nahe der B1. Dort stößt man auf Interessantes. DNA-Spuren von Sanna sollen in Husselmanns Wohnung gefunden worden sein. Umgekehrt will man Husselmanns DNA auf einem Schreiben an die Polizei entdeckt haben, das im Zusammenhang mit Juanita Mabulas Mord stand. Diese Enthüllungen kommen jedoch erst später zutage. Anfang 2008 gerät Hans Husselmann jedenfalls zunehmend unter Druck. Polizei und Öffentlichkeit schauen auf ihn, ob zu Recht oder nicht sei dahingestellt. Husselmann reagiert darauf auf seine Weise. Am 19. Juni 2008 wird er in seinem Apartment in Windhoek erhängt aufgefunden.
Oh.
Es ist ein Schock. Hat sich etwa der Butcher das Leben genommen? In einem Abschiedsbrief soll Hansi Husselmann geschrieben haben: Es ist eine Sache zwischen mir und Gott. Diese rätselhaften Worte nähern bis heute Spekulationen, ob sie ein Schuldeingeständnis waren oder nur der letzte Ausdruck eines verzweifelten Mannes. Nach Husselmanns Tod verkündet die Polizei zunächst, man habe den B1-Butcher möglicherweise indirekt zur Strecke gebracht. Der Täter habe sich selbst gerichtet. Schließlich endete die Mordserie genau zu jener Zeit, als Husselmann starb. Doch bei näherer Betrachtung mussten die Ermittler eingestehen, dass die Beweislage nicht so wasserdicht war. Zwar gab es Indizien, also eine Verbindung von Husselmanns Wohnung zu Sanna und von einem seiner Briefe zu Juanita, doch zweifelsfrei ließ sich seine Täterschaft nie nachweisen. Er kam nie vor Gericht. Bis heute ist unklar, ob Husselmann tatsächlich der B1-Butcher war, ob er nur für einige der Morde verantwortlich war oder ob er vielleicht überhaupt nichts damit zu tun hatte und nur die Gerüchte ihn in den Tod trieben. Es gab sogar Theorien, Husselmann könnte mit einem Komplizen gehandelt haben, beziehungsweise dass möglicherweise ein zweiter Täter involviert war. Manche Ermittler brachten das Szenario auf, es habe einen Haupttäter und mehrere Nachahmungstäter gegeben, die unabhängig voneinander mit ähnlicher Handschrift mordeten. Diese Überlegungen unterstreichen vor allem eins, wie unsicher man sich trotz aller Untersuchungen blieb. Neben Knierim und Husselmann tauchten noch weitere Verdächtige auf, die sich jedoch als haltlos erwiesen. Ein 50-jähriger Mann prahlte 2007 in Otjiwarongo, er sei der B1-Butcher. Er wurde festgenommen, aber bald wieder freien Fuß gesetzt, denn seine Behauptungen waren frei erfunden.
Das finde ich auch immer so schräg, dass es da wirklich immer wieder Menschen gibt, bei solchen Fällen, die sich dann melden und sagen so, ich war's.
Was,
erhoffen sie sich dadurch?
Aufmerksamkeit. Reine Aufmerksamkeit.
Sorry, also da gibt es auch andere Wege, um an Aufmerksamkeit zu kommen.
Ja, stell dir mal vor, ich frag dich so, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Und du sagst mir, du bist verhaftet worden, weil du in der Bar behauptet hast, du wärst ein Serienmörder.
Ja.
Da würde ich dich fragen, ob du zufällig irgendwie auf den Kopf gefallen bist.
Ganz zufällig.
Kann
ja, total. Ja, ich finde es auch total bescheuert.
Total.
Ich verstehe es nicht.
Also ich würde es ja noch verstehen, wenn man damit angibt, keine Ahnung, man hat irgendeinen Weltrekord gebrochen, den was man nicht gebrochen hat oder so, wo
ja.
Man irgendwas Positives.
Ja.
Aber nicht, ich habe so viele Frauen umgebracht, zerstückelt.
Wow, alt. Cool. Toll.
Wie reagieren da Menschen in der Umgebung, wenn die sowas hören?
Ich hoffe so wie wir.
Bist du dumm?
So, ja.
Ebenso gab es zeitweise Gerede über einen unbekannten Chirurgen oder einen ausländischen Fernfahrer, doch konkrete Ermittlungsfahnen ergaben sich daraus nicht. Letztlich blieben Knierim und Husselmann die Hauptverdächtigen, doch keiner von beiden konnte rechtskräftig überführt werden. Der eine lebt mittlerweile zurückgezogen in Namibia und versucht, das Stigma loszuwerden, der andere ist tot und nahm sein Geheimnis mit ins Grab. Bis heute, Stand 2025, ist der Fall des B1-Butchers offiziell ungelöst. Kein Täter wurde verurteilt, kein abschließendes Geständnis jemals erlangt. 5 Frauen wurden in diesen Serienmörder zugeschrieben. Melanie Jansen, 22 und ermordet 2005, Juanita Mabula, 21 und auch ermordet 2005, Sanna Helena Garoes, 36, ermordet 2007, sowie 2 unbekannte Opfer aus dem Jahr 2007, deren Namen und Lebensgeschichten wohl nie geklärt werden können. Ihre Überreste fanden die letzte Ruhe teils erst Jahre später. Manche Körperteile, wie Sannas Hände und Arme, wurden bis heute nie gefunden. Die Familien der Opfer blieben mit ihrer Trauer und Ungewissheit zurück. Besonders herzzerreißend war der Appell von Sannas Mutter, die in dem offenen Briefen darum bat, man möge jedoch alle Teile ihrer Tochter zurückbringen, damit sie anständig beerdigen kann. Dieser Wunsch ging nie vollständig in Erfüllung. Für Namibia hat der B1-Butcher-Fall die tiefe Spuren hinterlassen. Zum einen war er ein Weckruf. Das Land, das bis dato von solchen Serienverbrechen verschont geblieben war, sah sich plötzlich mit dem blanken Bösen konfrontiert. Die Polizei wurde durch diesen Fall gezwungen, ihre Methoden zu modernisieren. Es flossen mehr Mittel in forensische Ausstattung, man holte externe Spezialisten ins Boot und allgemein rückte das Thema Serienkriminalität ins Augenmerk der Behörden. Dennoch steht der Fall sinnbildlich für die Grenzen der Ermittlungsarbeit in einem riesigen Flächenstaat mit begrenzten Ressourcen. Die öffentliche Kritik an den Strafverfolgungsbehörden war enorm. Noch Jahre später wurden bei jeder neuen Gewaltverbrechensmeldung die Frage gestellt, haben wir wieder einen B1-Butcher und wird die Polizei diesmal schneller sein? Das Vertrauen in die Sicherheitskräfte hat durch unaufgeklärte Verbrechen sicher gelitten. Zum anderen hat der Fall die Gesellschaft verändert. Die Schicksale der jungen Frauen, vor allem der identifizierten Melanie, Juanita und Sanna, rückten das Thema Gewalt gegen Frauen ins öffentliche Bewusstsein. True Crime-Dokumentationen, Zeitungsfeatures und sogar Werke der Popkultur griffen die Geschichte auf. 2019 erschien der namibische Thrillerfilm Land of the Brave, inspiriert von B1 Butcher. In sozialen Medien erzählen namibische True Crime-Blogger und TikToker die Geschichte immer wieder nach, sodass auch die jüngeren Generationen die Warnung versteht, die von dieser Legende ausgeht. Der Name B1 Butcher ist inzwischen ein fester Bestandteil der Kriminalfolklore des Landes, abschreckend und faszinierend zugleich. Der B1 Butcher selbst ist nie wieder in Erscheinung getreten, zumindest nicht nachweislich. Vielleicht war Hans Husselmann tatsächlich der Täter und sein Suizid beendete die Mordserie 2007 abrupt. Vielleicht starb der Killer auf eine andere Weise oder sitzt wegen einer ganz anderen Straftat im Gefängnis. Es könnte auch sein, dass er einfach aufgehört hat, warum auch immer, und bis heute irgendwo in Namibia unbekannt weiterlebt. Diese Ungewissheit ist für viele das Unheimlichste an der ganzen Geschichte. In den Archiven der namibischen Polizei bleibt der Fall B1 Butcher weiterhin offen. Die Aktenordner, voll mit Fotos von Fundorten, Zeugenaussagen und Berichten, liegen bereit für den Tag, an dem vielleicht doch noch ein entscheidender Hinweis eingeht. Der Fall ist nicht geschlossen, betonen die Behörden immer wieder. Und so bleibt auch die Hoffnung bestehen, dass eines Tages doch noch Gerechtigkeit walten kann. Für Melanie, Juanita, Sanna und die unbekannten Frauen, die der B1 Butcher auf dem Gewissen hat. Bis dahin jedoch lebt der unheimliche Metzger von der B1 als dunkle Legende weiter, irgendwo zwischen Tatsache und Albtraum, und erinnert uns daran, dass manche Verbrechen auch nach Jahrzehnten noch im Schatten liegen, ungesühnt, aber nicht vergessen. Und das, liebe Shaki, war der B1 Butcher von Namibia.
Also Cold Cases sind ja so eine Hassliebe von mir. Irgendwie lieb ich's und ich hasse es gleichzeitig, weil ich dann wissen will, was da passiert ist. Es macht mich fertig, nicht zu wissen, was da jetzt war.
Ich glaube, der Hansi ist eine gute Theorie.
Ich wollte jetzt gerade sagen, ich glaube nicht, dass der Hansi das war.
Nein.
Ich weiß nicht, das ist so ein Bauchgefühl. Ich kann es jetzt an nichts festmachen. Ich finde, es spricht schon einiges dafür, auch dass dann die Morde auch aufgehört haben und so.
Man hat DNA in Sannas Wohnung
gefunden. Sie waren ja prostituiert, ja.
Ja.
Also wäre das jetzt so abwegig, dass die da vielleicht einfach bei dem mal waren und dass deswegen da DNA bei ihm war?
Ich meine, abwegig nicht, gell, Zufälle gibt's.
Also eben, ich finde, es sind schon so ein paar Sachen, wo ich mir denke, er war's. Aber irgendwie, mein Bauchgefühl sagt mir, er war's nicht. Irgendwie glaube ich, dass der dann einfach aufgehört hat oder vielleicht umgezogen ist oder irgendwie sowas. Und er vielleicht sogar noch lebt und irgendwo da draußen ist.
Das, weißt du, an was mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber aktuell gibt es ja den Fall, da haben die einen 92-jährigen Mann verhaftet. Und der hat 1960, glaube ich, eine 76-jährige Frau vergewaltigt und umgebracht. Und man konnte den Fall nicht lösen bis jetzt. Das ist so krass, der hat sein ganzes Leben gelebt. Also, ich meine, wer mit 92 Jahren noch ins Gefängnis kommt, der überlebt vielleicht nicht mal die Gerichtsverhandlung so.
Wahnsinn.
Und das Krasse ist ja, die Frau wurde, weil die war ja schon 76, als sie ermordet wurde, die Frau wurde 1893 geboren oder so.
Wie krass.
Also richtig, richtig krass. Das ist so ein Verbrechen, was eigentlich so seit 130 Jahren so irgendwie
besteht. Ja.
Und da denke ich mir halt auch, dieser Mann hat sein ganzes Leben gelebt. Mit dem Wissen, was er getan hat.
Ich glaube, Menschen können mit vielem leben.
Wie kannst du denn das so verdrängen?
Ich könnte es nicht.
Ich meine, ich habe das Verhaftungsvideo gesehen von dem.
Ja.
Die hat dem das so. Es war eine Polizistin und die. Der Mann war halt wirklich. Der ist 92. Und die erklärt das dem in so einem richtig netten Ton.
Ja.
So, ich muss sie jetzt verhaften, weil sie haben. Dann
es ist tut mir das leid.
Aber, ja, wirklich so.
Aber sie haben vor 40 Jahren mal jemanden umgebracht und ja, sorry.
Ja, vor 60 Jahren.
Oder vor 60 Jahren, ja.
So, ja.
Ja.
Und er nur so.
Aber okay. Verjährt? Mord
Nein.
Verjährt nicht.
Mord verjährt nicht.
Ja. Ja, aber ich glaube, der B1-Typ da, vielleicht lebt er ja nicht mehr, aber ich irgendwie glaube ich nicht, dass das der Hansi war. Weiß auch nicht.
Ich weiß nicht, weil der war ja ein Serienmörder. Der hatte ja Spaß an der Sache. Ich meine, der hat sich ja was da angetan, in Anführungszeichen. Ich meine, der hat ja die Teile. Die Leichenteile verstreut und so weiter. Kannst du das einfach lassen?
Und mir kommt vor, man hätte ja dann noch viel mehr DNA bei ihm finden müssen. In seinem Auto oder in der Wohnung. Oder da hätte ja irgendwo eine Kühltruhe oder irgendwas sein müssen, mit dem er da in Verbindung steht.
Eine Kühltruhe hat man nie gefunden.
Ja.
Also vielleicht war das auch irgendwo anders?
Ja, aber... Also entweder dann schlampige Polizeiarbeit, weil dann recherchiere ich das so lange weiter, bis ich da was finde. Da waren ein paar Indizien und die dachten sich, ah cool, Fall erledigt, wir haben den Schuldigen, Gott sei Dank, endlich können wir zu den Akten legen. Und dann hat sich das noch so glücklich gefügt, dass dann tatsächlich die Morde auch wirklich aufgehört haben. Und dann haben sie sich gedacht, ja, sieht aus wie ein Hund, bellt wie ein Hund, ist ein Hund. Und da hat man nicht mehr weiter nachgeschaut. So fühlt sich's für mich an. Als hätte man da nicht mehr weiter nachgebohrt.
Es hat sich schon so gelesen, dass es hätte die Polizei da wirklich viel Arbeit reingesteckt.
Okay.
Ich meine, die Morde sind jetzt auch vergleichsweise, es gibt ja, wir haben ja auch schon Morde behandelt, die was viel, viel älter sind. Also das war ja 2005 und 2007, also ist ja schon nicht so lange her. Der könnte ja auch wieder starten. Also das heißt jetzt nicht, dass der...
Ja, ja, klar. Der kann doch irgendwo da draußen sein, ja.
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 Der könnte auch in einem Land sein. Also
ich meine, wenn der da damals 40 war, dann ist er jetzt 60.
Ja.
Ja. Gruselig.
Mhm.
Also ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es der Hansi war. Also nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich hoffe nicht, dass der da irgendwo noch draußen ist. Aber mein Gefühl, mein Bauchgefühl sagt mir, der Hansi, der war es nicht.
Willst du das der namibischen Polizeibehörde so weitergeben?
Ich schreibe den Brief.
Dass du ziemlich sicher bist, es war nicht der Hansi?
Mein Bauchgefühl sagt mir das.
Okay.
Ja. Ich bin so eine Art Medium und die sollten auf mich hören.
Ja.
Ja?
Ganz klar, du solltest das denn weitergeben. Ja. So. Gut. Ich sehe das genauso. Alle Bilder zu dem Fall findet ihr wieder auf Instagram, auf killaroundtheworld.podcast. Unsere Quickie-Fälle gibt es auf TikTok, da ist mir killaroundtheworld.
Und Instagram.
Und Instagram, da gibt es die auch. Aktuell läuft auch ein Gewinnspiel auf unserem Instagram-Channel. Wenn ihr gern mitmachen wollt, dann schaut auf unseren Instagram-Kanal, da könnt ihr was gewinnen. Ja, und das war's dann eigentlich. Sagen wir Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Killer.